Vielen Dank, Mr. Aigmir. Sehr zuvorkommend von Ihnen. Für Höflichkeitsfloskeln ist es ein bisschen zu spät. Aber ich habe eine Bedingung. Sie dürfen auf gar keinen Fall unsere Dekoration beschädigen, vor allem nicht unsere saisonalen Kreationen. Saisonale Kreation? Meinen Sie das Baumdingsbums im Foyer? Dieses Baumdingsbums trägt den Titel Herbstbummel und wurde von dem bekannten Installationskünstler Gustav Krampf erschaffen. Jedes Stück Treibholz und jedes Seidenpapierblatt wurde von Hand angeklebt. Das Ganze hat eine Ewigkeit gedauert und war sehr, sehr teuer. Wehe, Sie machen es kaputt. Wir passen gut auf, versprochen, versprach ihm Lockwood nach einer kurzen Pause. In meinem Laden herrscht nämlich Ordnung, fuhr Mr. Aigmir fort. Alles hat seinen festen Platz. Wie zum Beweis schob er die beiden Kugelschreiber neben der Schreibtischunterlage in die Mitte der Tischplatte. Und meine Angestellten dürfen nicht bei der Arbeit gestört werden. Auf gar keinen Fall. Wir behandeln alles in Ihrem Kaufhaus mit dem gebotenen Respekt. Lockwood drehte sich zu uns um. Ist das klar? Wir nickten. George raunte mir zu. Erinnere mich daran, dass ich mir an Herbstbummel die Nase putze, wenn wir wieder runtergehen. Eins noch, sagte Lockwood, bevor wir das Büro verließen. Sie sagen, dass es hier keine gefährlichen Heimsuchungen gibt. Warum lassen Sie Ihr Personal denn Silberanstecker tragen? Natürlich werden wir ab und zu heimgesucht. Wer nicht heutzutage? Das wieder zusammengefaltete Tuch in Mr. Aigmirs Brusttasche knickte nach vorn, als wollte es uns zur Tür hinauswinken. Wer seinen Anstecker trägt, die Augen offen hält und den Laden noch bei Tageslicht abschließt, der hat bei uns nichts zu befürchten. Doch nicht alle Angestellten teilten die Ansicht des Geschäftsführers. Vormittags ist alles in Ordnung, erzählt uns ein Verkäufer einer Herrenbekleidung. Und komischerweise auch am späten Nachmittag, wenn die Sonne durch die Fenster hereinscheint. Aber die Mittagszeit mag ich gar nicht. Wenn es draußen hell ist und hier drin eher dämmerig, dann wird die Luft dick. Es wird nicht zu warm, das nicht, aber es ist stickig. Man riecht die Verpackungen der neu gelieferten Kleidung, die im Untergeschoss gesammelt werden. Alles müffelt nach Pappe und Plastik. Ist es ein übler Geruch? Fragte Lockwood. Eigentlich nicht, nur ziemlich stark. Hochbetrieb macht uns gar nichts aus, meinte die junge Frau aus der Kosmetikabteilung. Solange viele Leute hereinkommen, bin ich froh. Aber wenn es ruhiger wird, dann muss ich immer mal kurz raus, frische Luft schnappen, ein Schwätzchen mit dem Portier halten. Warum? Fragte ich. Warum müssen Sie dann raus? Weil dann die Luft hier drin so drückend wird. Ich glaube, die Klimaanlage funktioniert nicht mehr richtig. Vier weitere Angestellte aus verschiedenen Etagen beklagten sich ebenfalls über die Luft im Haus und die nicht richtig arbeitende Klimaanlage. Nur Miss Deidre Perkins aus der Lederwarenabteilung, 55, verkniffenes Gesicht, triste schwarze Kleidung, hatte andere Sorgen. Wenn es ja einen Besucher gibt, sagte sie, wie aus der Pistole geschossen. Dann oben in der dritten Etage. Ich blickte von meinem Notizbuch auf. Auch Holly Monroe, die sich in der Nähe mit einer anderen Angestellten unterhalten hatte, horchte auf und kam näher. Wie kommen Sie darauf? Weil Karen Dobson ihn gesehen hat. Sie kam aus der Damenwäscheabteilung gerannt und war fix und fertig. Es war an einem Septembernachmittag, kurz bevor wir zugemacht haben. Sie meinte, er sei ihr am anderen Ende der Abteilung erschienen. Miss Perkins rümpfte missbilligend die Nase. Das muss aber nicht stimmen. Karen Dobson übertreibt immer gern. Ich habe nie irgendetwas gesehen. Aha, es war also eine regelrechte Erscheinung und das schon, bevor es draußen dunkel wurde. Ja, es war ein Besucher. Miss Perkins gehörte zu den Leuten, die es nach Möglichkeit vermieden, Geistervokabeln in den Mund zu nehmen. Draußen war es noch nicht dunkel, aber das Wetter war so schlecht, dass wir die Beleuchtung schon eingeschaltet hatten. Ich würde mich gerne mit dieser Karen Dobson unterhalten. In welcher Abteilung arbeitet sie denn? Sie arbeitet nicht mehr hier, sie ist tot. Tot? Völlig überraschend gestorben. Zu Hause. In Miss Perkins' Ton schwang Schadenfreude mit. Sie war Raucherin. Wahrscheinlich hat das Herz nicht mehr mitgemacht. Die Verkäuferin ordnete die Gürtel auf einem Ständer mit flinker Hand wieder zu einer lückenlosen Reihe. Wahrscheinlich ist sie jetzt selber eine Besucherin oder so. So läuft das nicht, gab ich zurück. Woher wollen Sie das denn wissen? Miss Perkins' Fassade bröckelte auf einmal. Woher will irgendwer von Ihnen wissen, wie oder warum unsere Freunde und Angehörigen sich entschließen, zurückzukommen? Erkundigen Sie sich etwa bei den Rückkehrern nach Ihren Gründen? Natürlich nicht, Gnädigste, erwiderte Holly Monroe rasch. Das wäre auch nicht ratsam. Dabei warf sie mir einen mahnenden Blick zu. Darauf hatte ich schon gewartet. Sie spielte auf mein Verhalten in Miss Wintergardens Villa an, wo ich genau das getan hatte. Mit den allseits bekannten Folgen. Ich biss mir auf die Zunge. Diese Gestalt, die Karen Dobson gesehen hat, hakte ich danach. Hat sie Ihnen vielleicht beschrieben, wie sie aussah? Miss Perkins stand jetzt vor einer Tischvitrine mit Brieftaschen und Portemonnaies. Dünn, und sie ist auf allen Vieren auf sie zugekrabbelt. Ist das alles? Die knochigen Finger der Verkäuferin bewegten sich über die Auslage, ordneten, ordneten und ordneten. Tja, Mädel, ich denke mal, Karen ist nicht lange genug stehen geblieben, um richtig hinzuschauen. Wir nahmen uns mehrere Stunden Zeit, um durch das Kaufhaus zu streifen. Den überwiegenden Teil davon war ich allein unterwegs. Ich befragte die Angestellten, versuchte mir aber auch ein Bild von dem Gebäude selbst zu machen, eine Verbindung herzustellen, seine Persönlichkeit zu ergründen. Es fiel mir überraschend schwer. Dabei war die Aufteilung nicht weiter kompliziert, eher typisch für ältere Kaufhäuser. Jede Etage war in verschiedene Abteilungen gegliedert. Im Untergeschoss die Sonderangebote, im Erdgeschoss fanden sich Kosmetik und Artikel zur Besucherabwehr. Letztere, lauter billiger Eisenschnickschnack, waren im ehemaligen orientalischen Saal untergebracht, wo sie zwischen den vergoldeten Säulen und geflügelten Greifen ein bisschen verloren und in ihrer Belanglosigkeit fast komisch wirkten. Damenmode, Haushaltswaren und die Kinderabteilung waren in der ersten Etage zu finden, Herrenbekleidung in der zweiten, außerdem Kurzwaren und Heimtextilien. Die dritte Etage war überwiegend den Möbeln vorbehalten, in der vierten gab es Bürobedarf und mehrere Sitzungsräume. Mir kamen die ausgestellten Waren nicht sehr hochwertig vor, aber Holly Monroe meinte, ein paar Teile in der Damenmode seien annehmbar. Es gab insgesamt vier Aufzüge. Zwei mittig gelegene für die Kunden sowie je einer auf der Nord- und Südseite des Gebäudes für das Personal. Dazu mehrere Treppen. Die meisten Leute benutzten die eindrucksvolle, in cremefarbenem Marmor ausgeführte Haupttreppe zwischen den Rolltreppen, aber es gab auch zwei schmalere Treppenhäuser. Wieder auf der Nord- und Südseite, die bis ganz nach oben führten. Auf der Rückseite jeder Etage war ein großer, langgestreckter Lagerraum, zu dem nur das Personal Zutritt hatte. Dort wurden die Kartons mit der neuen Ware gestapelt, bevor die Sachen einsortiert wurden. George nahm sich in erster Linie diese Räume vor, vor allem das Lager im Untergeschoss, aber ich konnte dort beim besten Willen keine übernatürlichen Auffälligkeiten entdecken. Überhaupt waren die Wahrnehmungen, die ich empfing, eigenartig gedämpft, was angesichts unserer Vermutung, dass die ganze Geisterplage in Chelsea hier ihren Ursprung hatte, äußerst merkwürdig war. Damit will ich nicht sagen, dass ich überhaupt nichts spürte. Ich empfand überall ein schwaches, aber nicht zu leugnendes Unbehagen, das mal stärker und mal schwächer war, je nachdem, ob man gerade an irgendwelchen Eisenwaren oder an den Wandbrettern mit Lavendelsträußen vorbeikam, die sich neben jeder Verbindungstür befanden. Es fühlte sich wie ein Prickeln auf der Haut an, ein Kribbeln im Magen, dazu ein leises Rauschen in den Ohren. Durchaus vertraut, aber nicht mit den üblichen Begleiterscheinungen wie Maladigkeit, Eishauch oder Kriechen im Grauen zu vergleichen. Als der Kundenstrom im Lauf des Nachmittags nachließ, verstärkten sich die Empfindungen. Die Angestellten um mich herum wurden immer stiller und blasser und gingen dazu über, Kassen abzuschließen und Auslagen aufzuräumen. Ich verzog mich in eine ruhige Ecke, öffnete unauffällig meinen Rucksack und legte den Hebel am Verschluss des Geisterglases um. »Ha!« ertönte es prompt. »Geh mal aus dem Weg, damit ich meine außergewöhnliche Gabe einsetzen und dir auf die Sprünge helfen kann.« »Ah, ja, ich spüre die Störwellen auch. Sehr merkwürdig, wirklich. Und sehr interessant.« »Was könnte das sein?« »Woher soll ich das wissen? Kann ich vielleicht zaubern?« »Hetz mich nicht so. Ich muss nachdenken.« Der Himmel draußen vor den Fenstern war inzwischen fast schwarz. Ein Summton erklang. Die Angestellten sammelten sich in Hut und Mantel im Foyer, sie wollten endlich gehen. Dann verließen sie alle das Gebäude schweigend durch die Drehtüren. Wir standen ein wenig abseits und sahen ihnen dabei zu. Lockwood und George hatten sich unter dem künstlichen Baum postiert, Holly und Flo in den Durchgang zur Kosmetikabteilung. Kipps und sein Team schauten von der Galerie im ersten Stock herab, die mir gegenüber lag. Mr. Aikmir ging als Letzter. Er wechselte noch ein paar knappe Worte mit Lockwood und betätigte einige Schalter an der Wand. Die Rolltreppen hielten an, aus der Lautsprecheranlage ertönte erst ein lautes Knacken, dann ein ersterbendes Winseln. Stille. Dann erlosch in einer Abteilung nach der anderen das Licht und im Foyer ging die gelblich trübe Notbeleuchtung an. Jetzt verließ auch Mr. Aikmir das Gebäude durch die Drehtür. Wir hörten noch, wie er abschloss, dann verhallten seine eiligen Schritte auf der Kings Road. »Endlich allein«, sagte Lockwood. »Jetzt können wir richtig mit den Ermittlungen beginnen.« Keiner von uns widersprach. Wir scharten uns schweigend um den Baum, niemand hatte Lust zu diskutieren. Wozu auch? Wir wussten alle, was Sache war. Ja, alle Lebenden, die das Kaufhaus bevölkert hatten, waren gegangen. Was mitnichten bedeutete, dass wir allein waren. Natürlich nicht. Im Dunkeln ist unser einer nie allein. Kapitel 20. Erst bei Anbruch der Dunkelheit läuft ein Agent so richtig zu Hochform auf, und für einige von uns kann es gar nicht dunkel genug sein. Das meine ich jetzt nicht in optischer Hinsicht, denn dann sind alle peinlichen Pickel in gnädige Schatten gehüllt, Kinnpartien werden markanter und Taillen schlanker, ungewaschene Gesichter wirken auf einmal blass und interessant, und selbst der langweiligste Haarschnitt bekommt etwas Raffiniertes. Auch die gröberen Ecken und Kanten der Persönlichkeit werden weicher, wenn sich die Gedanken dem Überleben und dem aktuellen Auftrag zuwenden. So erging es auch der bunt zusammengewürfelten Truppe, die Lockwood an jenem Abend um sich versammelt hatte. Als wir unter dem Seinpapierbaum standen, überwogen unsere Gemeinsamkeiten ausnahmsweise unsere Verschiedenheiten. Kipps und Lockwood, Kate Godwin und ich, wir waren alle aus demselben Holz geschnitzt. Wir waren zweckmäßig ausgerüstet, sachlich und zielgerichtet. Sogar Flo machte einen professionellen Eindruck. Der Strohhut warf einen kreisrunden Schatten über ihr Gesicht und unter der offenen Jacke sah man das große gebogene Schlickmesser und die anderen unheimlichen Utensilien, mit denen sie normalerweise ihre Beute aus dem Flussschlamm holte. George verteilte Schokolade, dann verglichen wir alle unsere zuvor angefertigten Notizen. Die meisten Beschwerden drehen sich um die schlechte Luft, fasste Lockwood zusammen. Unerfreulich, aber schwer einzuordnen. Er lehnte lässig an einem Verkaufstisch, sein Gesicht wurde von einer flackernden Petroleumlampe angestrahlt. Dann haben wir noch die Geschichte von der Verkäuferin, die eine krabbelnde oder kriechende Gestalt gesehen hat. Das ist natürlich etwas ganz anderes, weil es so konkret und ungewöhnlich ist. Was für eine Art Geist kann das sein? Fragte Holly Monroe. Darauf wusste keiner eine Antwort. Ein paar Angestellte berichten auch, dass eine Stimme sie beim Namen gerufen hat, warf Bobby Vernon ein. Und zwar immer am späten Nachmittag, als es draußen schon dunkel wurde und sie gehen wollten. Es soll sich angehört haben, als wollte jemand, den sie kannten und der sich noch irgendwo im Gebäude aufhielt, sie zurückrufen. »Ist jemand seiner Stimme mal nachgegangen?«, fragte ich. »Also wirklich, Carly, natürlich nicht«, entgegnete Kate Godwin. »Die Leute sind schließlich nicht lebensmüde. Wer ist schon so bescheuert und gehorcht einer körperlosen Stimme?« »Ach, das kann man nie wissen. Manche Leute lassen sich vielleicht von so etwas in Versuchung führen.« Holly Monroe schlug ihren reizendsten, wimpernklimperndsten Ton an. Wie immer, wenn es um mich ging. Flo Bones scharrte ungeduldig mit den Füßen. »Ich kenne mich mit sowas nicht aus, Locky. Jedenfalls ist hier drin nicht viel los. Bist du sicher, dass wir richtig sind?« »Ich gebe ja zu, die Ausbeute ist mager«, räumte Lockwood ein. »Das hat mir Eckmir wahrscheinlich auch angemerkt, als wir uns vorhin noch mal kurz unterhalten haben. Er hat gesagt, wir sollen uns auf einen sterbenslangweiligen Abend gefasst machen und bleibt dabei, dass wir nichts finden werden.« »Er irrt sich«, sagte ich gedehnt. »Hier ist etwas, ich spüre es.« Ich nahm immer noch das eigenartige Rauschen wahr, irgendwie vertraut und doch so schwer zu deuten. Dem Schädel schien es genauso schwer zu fallen, das Phänomen einzuordnen, denn er hatte sich noch nicht wieder zu Wort gemeldet. »Also mir fällt nichts auf«, sagte Kate Godwin. Wie ich war sie eine Hörende, weshalb sie meinen Wahrnehmungen besonders kritisch gegenüberstand. »Was könnte es deiner Meinung nach denn sein?« »Das weiß ich noch nicht«, antwortete ich. »Es sind irgendwelche Störwellen wie Hintergrundrauschen. Eindeutig da, aber doch undeutlich, als würde es von irgendetwas gedämpft, könnte aber trotzdem hindurchsickern.« »Du musst dir mal die Ohren durchspülen lassen«, meinte George. Lockwood schüttelte den Kopf. »Wenn Lucy sagt, dass etwas ist, müssen wir das ernst nehmen. Wo ist es denn am stärksten los? Im Untergeschoss?« »Nein, ich empfange es überall.« »Egal«, sagte George. »Ich bin dafür, dass wir uns vor allem auf das Untergeschoss konzentrieren. Dieses Gebäude muss zumindest teilweise an dem Ort stehen, an dem früher das Gefängnis war. Wenn hier irgendwelche Phänomene auftreten, dürften sie von ganz unten ausgehen. Was hat Egg mir denn sonst noch gesagt, Lockwood? Irgendwelche Tipps oder freundschaftliche Warnungen?« »Nein, nichts. Abgesehen davon, dass wir keine Unordnung machen und vor allem natürlich den Baum hier nicht anrühren sollen.« »Unordnung«, sagte Kipps ärgerlich. »Was glaubt er eigentlich, was wir hier treiben? In der Herrenabteilung eine rauschende Party feiern oder was? Wir haben zu arbeiten.« Lockwood grinste. »Ganz recht, und damit fangen wir am besten gleich an. Ich teile uns jetzt ein.« Was er auch tat. Er selbst würde mit Kipps losziehen. Kate Godwin und Bobby Vernon bildeten logischerweise das zweite Paar. George, der die Mitteilung erstaunlich gelassen aufnahm, sollte sich mit Flo Bones zusammentun. »Ratet mal, wer für mich übrig blieb?« Ich fühlte mich wie das Kind auf dem Sportplatz, das immer als letztes in die Mannschaft gewählt wird. Ich wandte mich ab und überprüfte umständlich den Inhalt meiner Tasche. Auch Hollys Begeisterung hielt sich offenbar in Grenzen. »Okay, Lucy. Wollen wir beide dann in die zweite Etage hochgehen?« »Einverstanden. Ich war schon dabei, mit Lockwood und den anderen einen Uhrenvergleich vorzunehmen. Die erste Runde sollte nur 2 Stunden dauern. Danach wollten wir uns alle an der Treppe in der ersten Etage wieder treffen und uns vergewissern, ob alles in Ordnung war.« Ich schob mein Notizbuch in den Gürtel und ließ die Hand über meine Waffen gleiten. Das Gewicht stimmte, alles war an Ort und Stelle. Ich schenkte meiner Partnerin ein Anstandslächeln. »Wollen wir?« Wir zogen paarweise los. George und Flo sollten Untergeschoss und Erdgeschoss absuchen, Godwin und Vernon die beiden obersten Etagen.